Wobei dann dazu kam, dass natürlich die inneren Widersprüche in dem, ich nenne es mal jetzt sozialistischen Block, also der zur Sowjetunion erstmal zugeordneten und dann zwischen Sowjetunion und China, nur auch nicht dazu beigetragen haben, den Sozialismus hierzulande attraktiver zu machen.
Ja,
Ne? Also da gab es
das
ja,
meine
du
ich
kannst
auch.
aufzählen, 53 DDR, 56 Ungarn, 68 CSSR, 80 Polen, dann die Gefechte am Ussuri zwischen der UdSSR und China. Also das lief ja dann auch dort nicht irgendwie konfliktfrei, sondern da haben sich doch eben solche Widersprüche ergeben. Ja, woraus haben die sich ergeben? Kann man das in relativ kurzer Zeit sagen? Haben die so eine gemeinsame Ursache? Also was weiß ich, zu wenig Produktivkraftentwicklung, nationalistische Tendenzen, zu
Ja.
starre Planung? Ja.
Gut. Aber ich würde sagen, also, wir haben erstmal den Übergang zum Kalten Krieg. Und das heißt, das ist das American Empire, jetzt im Westen,
Ja.
was sich da etabliert. Und die große Konfrontation dann mit dem Gegner, der von der Sowjetunion geführt wird, und die Blockbildung, die dann über militärisch, über Waffensysteme, Atomwaffen gewissermaßen festgezurrt wird. Und dann natürlich den ideologischen Krieg, der damit verbunden ist. Lieber Tod als Rot, Freiheit statt Sozialismus und Repressivmaßnahmen auch gegen Linke in den eigenen, also gegen Dissidenten im Osten und gegen Linke gewissermaßen den eigenen in den westlichen Ländern, wo es allerdings jetzt unterschiedlich, bei uns war die KPD verboten, aber in Frankreich, Italien zum Beispiel gab es starke kommunistische Parteien. Die ersten, natürlich, also die inneren Widersprüche jetzt der Sozialisten, sich so sozialistischen Staatensystems, wie sie sich genannt haben, unter der Führung der Sowjetunion, das erste war natürlich der Punkt, dass ein Großteil der Bevölkerung in diesen Ländern unzufrieden war, oder die Mehrheit der Bevölkerung. Das kann man darüber streiten, wie sehr, aber die lebten also diesen Aufbau nach dem Krieg. Und im Zeichen des Kalten Krieges und der Errichtung also einer von der Kommunistischen Partei des Landes geführten Diktatur führten dazu, dass es eine große Unzufriedenheit gab. Auch im Vergleich jetzt zu der Entwicklung im Westen. Ich glaube, in Deutschland war die Situation, oder in Berlin war die Situation da besonders schwierig und kompliziert. Und das hat sich darin geäußert, dass diese Systeme dann von der politischen Seite fast zentral darauf gepolt waren, alles zu beobachten, damit ja nicht also diese Unzufriedenheit, von der man wusste, sich in Massenbewegungen gegen das System richtet. Und zweitens, dass natürlich vom Westen her permanent da interveniert wurde, um diese Unzufriedenheit anzustoßen. Und das, also 53 und 56 Ungarn sind ganz deutliche Beispiele. Es hat sich dann entspannt in den 60er und 70er Jahren, obwohl dann auch 68 Prag natürlich also aus meiner Sicht das Herausragende war, weil es der letzte Versuch war, das Ausgehen aus der inneren Entwicklung einer kommunistischen regierenden Partei, der KPÇ, jetzt eine Kritik jetzt schon sowohl des ökonomisch starren Planungssystems als auch natürlich der politischen Form der Repression geübt wurde. Und Elemente sozusagen der sozialistischen Demokratisierung im Vordergrund traten. Und ich würde heute, oder ich habe das schon auch früher gesagt, also die Intervention, militärische Intervention 68, das war sozusagen das letzte
Der
gescheiterte
Sargnagel, ein
Versuch, weil
Sargnagel.
Polen war dann 1980, war schon nicht mehr den Versuch, irgendwie einen anderen Sozialismus zu machen, sondern das war schon ziemlich klar anders motiviert. Also jetzt ja, die Entwicklung mit China ist natürlich wiederum eigene Entwicklung, weil man könnte auch so sagen, wenn man jetzt eine etwas andere Perspektive, die kommunistische Weltbewegung unter der Führung von Moskau war 1945 sehr stark. Und auch in der Zeit nach 1945 hat sie ausgestrahlt. Ich nenne jetzt nur mal, in meinem Buch gehe ich auch darauf ein, die chinesische Revolution, der Sieg der Roten Armee 1949 war natürlich also direkt in dieser Linie. Und auch in den 50er Jahren haben sich in Afrika und Asien sozusagen viele relevante Kräfte und Führer dieser Kräfte als Sozialisten oder in abhängig oder in Kooperation mit der Sowjetunion, auch wegen Waffen und so weiter, um Waffen zu bekommen, sind sie da eingegangen. Also da kann man sagen, dazu gab es diese sogenannten blockfreien Länder. Und wenn man sich mal die Leute anführt, die repräsentiert haben, Tito, Nero, Sukarno,
Nasser.
Ja,
die waren Nasser auch noch, ne?
Ja.
Ägypten.
Ägypten, na, ja, stimmt. Die haben sich alle auch als Sozialisten bezeichnet. Also die, oder als Link, bei Nasser muss man ein bisschen vorsichtiger sein.
Ich weiß, ja. Aber er gehörte zu der Bewegung der Blockfreien und war da eine führende Figur. Ja.
Ja, aber bei Tito und Nero und vor allem Sukarno ist das ganz selbst, die haben sich als Sozialisten verstanden, auch was ihre Vorstellungen von der Innenpolitik in ihren Ländern betraf. Und da kann man sagen, da erreicht gewissermaßen der Sozialismus in der Welt, was die Kräfteverhältnisse betrifft, sozusagen sein Höhepunkt eigentlich in dieser Zeit. Ja. Aber die chinesischen Kommunisten haben, also diese kommunistische Weltbewegung zerfällt gewissermaßen nach 1945 in verschiedenen Abschnitten. Der erste Bruch ist mit Tito, schon ganz früh nach dem Kriege. Dann der zweite Bruch kommt dann, was war der zweite? Ja, 1956 mit China. Ja. Also nach dem 20. Parteitag der KPDSU und auch dem Bruch mit Stalin oder dem Versuch mit Stalin zu brechen, distanziert sich sozusagen die Kommunistische Partei Chinas unter Mao sowohl von dieser Politik, als aber viel entscheidender war von dem außenpolitischen Konzept oder weltpolitischen Konzept der Sowjetunion, nämlich die Politik der friedlichen Koexistenz. Das waren die beiden Punkte, wo die Differenzen, und die haben sich dann zugespitzt bis hin an den Rand von militärischen Konfrontationen in den 70er Jahren und dann auch der Wende in der chinesischen Politik, ja, die sich da eng mit den USA zusammenzutun, ja. Anfang der 70er Jahre.
Ja,
also das waren Zerfallsprozesse der kommunistischen Bewegung. Und in den 70er Jahren war es der Eurokommunismus, jetzt in der großen kommunistischen Parteien im Westen, die sich auch sozusagen, grob gesagt, von der Vorherrschaft Moskaus emanzipiert haben und eigene demokratische Wege zum Sozialismus vertreten haben für ihre Länder. Das war so ein sukzessiver der Niedergang, also dieser starken Position, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg war.
Wobei interessanterweise ja nun China eigentlich, hoffentlich denke ich doch, und so sieht es aus, eher eine Politik der friedlichen Koexistenz betreibt und mit Stalin jetzt nicht mehr viel im Sinn hat. Also das war dann die Wende innerhalb Chinas.
In der heutigen Zeit, ja, das finde ich auch bemerkenswert. Da haben wir jetzt, aber das ist praktisch ein neues Kapitel des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, Fragezeichen natürlich, zwei Fragezeichen.
Ich wollte noch zwei Anmerkungen machen zum 20. Jahrhundert. Also du hast erwähnt, die Bevölkerung war unzufrieden, sagen wir, im sowjetischen Machtbereich. Aber andererseits muss man doch sehen, es gab ja durchaus ökonomisches Wachstum, es gab Entwicklung, es gab kulturell, bildungsmäßig, gab es nur echte Fortschritte, denke ich, die auch durchaus Teile der Bevölkerung mitgetragen haben und mit vorwärts gebracht haben. Und auf der anderen Seite im Westen gab es, du hast, glaube ich, schon mal erwähnt, Sukarno hast du erwähnt, gab es natürlich immer wieder Versuche, diese Ausbreitung von sozialistischen Regierungen, sozialistischen Gesellschaften mit brutalster Gewalt zu verhindern. Und man könnte ja mal träumen und sagen, wenn das hätte unterbunden werden können, sozusagen in den entwickelten kapitalistischen Ländern von starken linken Kräften, dann sähe es vielleicht ganz anders aus mit dem Zustand des Sozialismus. Also die portugiesischen Kolonien, da wurden irgendwelche ganz komischen Alternativbefreiungsbewegungen vom Westen dann unterhalten und haben da Kriege geführt. In Indonesien gab es etwa 1 Million Opfer von dem Putsch von Suharto. von den USA unterstützt. Ja, Chile 1973, nur ein paar Beispiele von Hunderten. Also ich denke, das muss man immer auch mitbedenken. Und du bedenkst das ja auch am Ende deines Buches, wo es mir dann doch manchmal ein bisschen kalten Rücken runterläuft, weil du sagst, wenn dann doch mal wieder so eine gesellschaftliche Änderung kommt, so eine fundamentale, dann werden die wieder so brutal zuschlagen. Wie verhindert man dann das? Ja? Und damit sind wir jetzt sozusagen beim Thema dieser vierten oder fünften Welle oder sagen wir Wellchen des Sozialismus in der Zeit, ja, seit, sagen wir mal, 2000, 2008 dann verstärkt. Ja. Also wie schätzt du da jetzt die Lage ein?
Tja, das war ja der Punkt, wo ich dachte, ach, da will ich, also der Ausgangspunkt war eigentlich der, ich sage das manchmal jetzt auch in Vorträgen ein bisschen, weil wir alle, ich komme ja nur von der Universität auch, wenn ich ein Seminar zu dem Thema machen sollte, Sozialismus heute, dann würde ich eine Literaturliste machen, würde ich, das macht man ja bald, und würde zwei Literaturlisten machen. Eine zu dem Thema das Ende des Kapitalismus und die andere zu dem Thema Sozialismus im 21. Jahrhundert. Und ganz oberflächlich erstmal, es würde mir überhaupt nicht schwerfallen, auf jeder Literaturliste mindestens 20, 30 Titel neuester, also neue von Neuerscheinungen unterzubringen, die sich zu dieser Frage Ende des Kapitalismus oder Sozialismus des 21. Jahrhunderts mehr oder weniger ausführlich äußern. Das heißt, das ist jetzt ein Indikator erstmal sehr empirisch, dass man, es wird darüber geredet. Es ist offenbar also interessanter geworden. Dann kann man natürlich auch, also jetzt auf der theoretischen Ebene, du hast ganz am Anfang gesagt, du redest immer über Kapitalismus und es war ja klar, wie du die Frage gemeint hast. Der Ausgangspunkt ist für mich jetzt, aber natürlich auch für diese Literatur, die ich da erwähne, ist, dass offensichtlich der Kapitalismus nach dieser großen expansiven Welle der Globalisierung, die am Ende des vergangenen Jahrhunderts sozusagen nochmal alles wegradiert hat, was sich ihm da in den Weg gestellt hat, jetzt ab Anfang des neuen Jahrhunderts, aber vor allem jetzt ein bisschen genauer betrachtet, seit dem Big Crash von 2008-2009, dass wir dort in eine neue Entwicklungsphase eingetreten sind. Die Intellektuellen streiten da noch ein bisschen, wie man die genau bezeichnet. Aber dass sozusagen einige Grundmerkmale im Krisenprozess kapitalistischer Akkumulation, wie die strukturelle Überakkumulation von Kapital, die insbesondere mit der Ausweitung des Finanzsektors zu tun hat seit den 70er Jahren und den immer zu immer bestimmenderen gewissermaßen Element der Produktion des Reichtums, aber auch natürlich der Produktion von Krisen, also von Krisen und Risikofaktoren sich erweist. Und dass wir gleichzeitig auf der anderen Seite jetzt von seit 2008, 2009 ja in eine Permanenz von Krisen eingetreten sind.